Wisst ihr, ich habe eine richtig umfängliche Predigt, aber ich glaube, das ertragt ihr gar nicht mehr. Und inhaltlich war auch schon so vieles mit drinne, ich muss es nicht nochmal neu. Also ich versuche abzukürzen und vielleicht ein paar ergänzende Worte zu sagen. Und ihr habt mir hier einen richtigen Gefallen getan mit dem Ding, das hier steht. Kommen wir noch zu. Es geht um den wahren Weinstock. Da gibt es den ganz, ganz klassischen Text im Johannes 15, Verse 1 bis 5. Da sagt unser Herr Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist wieder einer von diesen Texten, der ein den Menschen sehr vertrautes Bild benutzt. Die Menschen damals haben fast zu 100% in der Landwirtschaft gearbeitet. Jeder hatte sein eigenes Zeug. Die wussten ganz genau, wovon Jesus hier spricht. Heute leben viele Menschen in großen Städten und haben kaum noch einen Bezug dazu. Ich habe jetzt mal so ein TikTok-Filmchen gesehen, da wurden Menschen gefragt, woher denn Birnen kommen, wie die wachsen. Es gab Menschen, die wussten das nicht. Also die Menschen heute haben so ein bisschen den Bezug verloren. Aber damals war dieses Bild jedem klar, 100%ig klar. Wenn wir uns einen Weinberg vorstellen, da sieht man die Rebstöcke, Haupttriebe, viele kleine Zweige und daran hängen die Früchte. Aber eine Rebe kann eben nicht unabhängig vom Weinstock leben. Es geht nicht. Wenn man einen Zweig abschneidet, kann man ihn sich angucken. Er sieht im ersten Moment noch frisch aus. Die Blätter sind grün, vielleicht hängen sogar noch ein paar Trauben dran, aber die Verbindung ist unterbrochen. Es ist vom Leben abgeschnitten. Jesus sagt nicht, ich zeige euch den Weg zum Weinstock. Nein, ich bin der wahre Weinstock. Er stellt sich selbst in die Mitte. Und das ist auch typisch für das Johannesevangelium. Da gibt es mehrere solche Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und hier nun der wahre Weinstock. Es geht also nicht zuerst darum, was wir für Jesus tun. Es geht darum, wer er für uns ist. Und die entscheidende Frage für jeden Einzelnen ist: Bin ich mit Christus verbunden? Ziehe ich meine Kraft aus diesem Weinstock? Oder woher ziehe ich meine Kraft? Wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, bedeutet das nicht einfach das Gegenteil von unwahr oder nicht ehrlich oder so. Er ist der vollkommene Weinstock. Ja, manchmal nicht so einfach. Jetzt hatte ich eigentlich noch so ein paar Sachen aus dem Alten Testament dazu, aber das führt zu weit. Die Frage ist, sind wir mit dem Weinstock verbunden? Wenn wir uns diesen Stamm hier angucken. Ich hatte es erkannt und Nettie hat es mir bestätigt, das war mal eine Kirsche. Ne? Natürlich soll das jetzt einen Weinstock symbolisieren. Hier hängt auch Weinlaub dran, es ist aber abgeschnitten worden. Und deswegen sieht es so schlecht aus. Also wenn die Verbindung zu dem Weinstock fehlt, dann stirbt das. Und das ist mit dem Christen nicht anders. Wenn der Christ nicht mit Christus verbunden ist, dann sieht er vielleicht noch eine Weile ganz gut aus, aber es ist kein Leben mehr darin. Denn Christus ist die Auferstehung und das Leben. Was mir noch eingefallen ist, hier laufen ja auch viele Menschen draußen rum, die keine Christen sind. Da hatte Dietmar im Schaukasten einen Vers, ihr, die ihr tot seid in Sünden. Und mein Vater hatte sich da ganz doll drüber aufgeregt, willst du etwa sagen, dass ich schon tot bin? Sie gehen dem ewigen Tod entgegen, weil sie nicht mit Christus verbunden sind. Der Vater ist der Weingärtner, der Sohn ist der Weinstock und die Gläubigen sind die Reben. Das Ziel des Ganzen ist, dass wir Frucht bringen. Gott rettet den Menschen nicht, damit sie einfach nur den Namen Christ tragen und sich auf eine Ewigkeit bei ihm freuen dürfen. Er rettet Menschen, damit Christus in ihnen sichtbar wird. Wir können ja nur alle Gott nicht sehen. Und woran sollen die Menschen dieser Welt Gott erkennen? Sein Wort lesen sie nicht. Im Film und Medien kommt kaum noch was von Gott. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Christen, der Christus in sich trägt und wo diese Früchte nach außen sichtbar werden. Gott möchte, dass wir Christus ähnlicher werden. Das Wort dafür heißt Heiligung. Und Gott schneidet auch zurück, Reinigung der Reben. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Der Weingärtner schneidet, warum? Damit mehr Frucht entsteht. Und Beschneiden ist nicht immer angenehm und auch Erziehung ist nicht immer angenehm. Gott nimmt manchmal Dinge aus unserem Leben weg. Er lässt auch Sachen zu, die uns enttäuschen. Er führt uns durch Schwierigkeiten. Wir werden auf unsere Grenzen aufmerksam gemacht. Manchmal nimmt Gott uns etwas, woran wir sehr gehangen haben. Und manchmal fragen wir, Herr, warum machst du das? Die Antwort ist, damit du mehr Frucht bringst. Ein Winzer lässt nicht jeden Trieb wachsen. Und wie Naomi es sagte, so diese Entscheidungen im Leben. Wir haben viele Entscheidungen zu treffen, die in verschiedene Richtungen führen. Ich hätte zum Beispiel ganz große Lust, im Schützenverein zu sein. Die treffen sich in Bützow, die Sparte Bogenschießen trifft sich immer Sonntagvormittag. Da kann ich nicht. Man muss im Leben Entscheidungen treffen, die in die eine oder andere Richtung führen. Oder dieses Lied, das wir gesungen haben, kleines Auge, kleines Ohr. Welche Filme schaue ich mir an? Welche Bücher lese ich? Was lasse ich an mich ran? Was nehme ich auf in mein Herz? Wenn alles unkontrolliert wächst, dann kann ein Weinstock zwar gewaltig aussehen, aber er bringt nicht unbedingt gute und viele Früchte. Auch unser Leben kann äußerlich voll aussehen. Aktivitäten, Termine, Verpflichtungen, Interessen. Wo ist die Frucht? Und wir haben die Frucht des Geistes, haben wir ja schon gehört, die Zettel hängen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die Gott in unserem Leben sehen möchte. Nicht irgendwelche selbst ausgedachten Aktivitäten einer Gemeinde. Christusähnlichkeit ist das Ziel. Und warum will Gott das? Damit wir so nette Menschen werden? Damit alle uns gut finden? Nein, damit Gott verherrlicht wird. Mit seinem Namen Großes. Und wir schaffen es nicht, diese Früchte aus eigener Kraft zu produzieren. Ich sage jetzt mal, stellt euch einen Apfelbaum vor, die sind jetzt fast reif, die Äpfel. Muss der Baum sich anstrengen, dass da Äpfel dran wachsen? Nein, es passiert einfach so. Oder stellt euch einen Pflaumenbaum vor und du hängst da Äpfel ran, wird aus dem Pflaumenbaum dann ein Apfelbaum? Nein, da hängen bloß andere Äpfel dran. Er bleibt trotzdem ein Pflaumenbaum. Wir können uns noch so sehr bemühen, das führt zu nichts. Die Natur des Menschen ist leider nicht gut. Wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir das. Ich habe in der Schule im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt, dass wir einer herrlichen Zukunft entgegengehen. Wir werden immer besser, wir werden immer vernünftiger. Wir bauen ein goldenes Zeitalter. Und was haben wir gebaut? Die Kriege werden immer mehr, es hungern immer mehr Menschen. Ich mag schon gar keine Nachrichten mehr hören. Es wird immer verrückter. Warum? Weil die Menschen von Christus getrennt sind. Weil die Frucht des Geistes nicht in ihnen ist. weil sie ihr Eigenwohl, ihr scheinbares Eigenwohl verfolgen. Und wenn wir gute Werke tun, dann nicht, damit Gott uns rettet. Wir tun gute Werke, weil Gott uns gerettet hat. Eine Rebe lebt nicht aus eigener Kraft. Jesus sagt, wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die Rebe hat kein eigenes Leben. Sie bekommt alles vom Weinstock. Wasser, Nährstoffe, Kraft, Leben. Die Rebe sagt nicht, ich werde mich heute besonders anstrengen und meine eigenen Nährstoffe produzieren. Das kann sie nicht. Und genauso absurd ist es, wenn ein Christ versucht, ein geistliches Leben unabhängig von Christus zu führen. Es geht nicht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Natürlich kann auch ein ungläubiger Mensch moralisch handeln. Es gibt auch anständige Menschen, die keine Christen sind. Gibt es. Man kann Gutes tun, man kann anderen helfen, man kann großzügig sein, einfach ein anständiger Mensch sein. Aber geistliche Frucht, die Gott ehrt und aus der Verbindung mit Christus hervorgeht, kann nicht aus einem von Christus getrennten Herzen entstehen. Das geht nicht. Es bringt Gott keine Ehre. Und die Verbindung zu Christus geschieht durch Glauben. Wie kommt man denn nun ran an diesen Weinstock? Wie stellt man diese Verbindung her? Durch Geburt? Nein. Tradition? Nein. Gute Werke? Nein. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist denn nun das Evangelium? Ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich kann mich selbst nicht retten. Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben und er ist leiblich auferstanden und er lebt und er wird wiederkommen. Und er ruft mich auf, ihm zu vertrauen. Mehr ist es im Grunde nicht. Eine nur äußerliche Verbindung reicht nicht. Jesus sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Mich hat das wieder mal an diese Judas-Predigt erinnert. Da war jemand, der mit den Jüngern mitgelaufen ist, der 3 Jahre mit ihm verbracht hat, dieselben Wunder gesehen, dieselben Predigten gehört. Er hat mit Jesus am Tisch gesessen. Doch sein Herz war nicht wirklich bei Christus. Nicht wirklich. Und Jesus wusste das. Und ich denke, das ist auch eine ernste Warnung. Man kann äußerlich auch der Gemeinde sehr nahe sein, aber innerlich ganz weit weg. Die entscheidende Prüfung ist Frucht. Matthäus 7, Vers 16 sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Naemi, als du vorhin sagtest, mit der Schere hinschmeißen und so Jähzornsattacken, ne? Ich hatte früher ganz fürchterlichen Jähzorn. Mir ist so richtig heiß geworden, ich musste dann irgendwo draufhauen oder so. Oder ich habe ja schon viele Jahre immer wieder Gänse und die wollten dann abends nicht in den Stall. Und dann habe ich mit einem langen Stock und ein bisschen heftig und dann wollten die gar nicht mehr rein. Und das war so der entscheidende Moment, da hatte ich den ganzen Sommer Stress danach. Ich habe die abends immer nicht reingekriegt, weil die Angst hatten. Und irgendwann habe ich gesagt, Nils, hör auf damit. Wenn du merkst, die Kraft ist alle, hör auf, geh weg und komm 10 Minuten später wieder. Und das ist in vielen Lebensbereichen so. Wenn man eine Arbeit nicht hinkriegt, wenn irgendwas nicht klappt, es ist wirklich Ruhe. Und das ist auch in mir gewachsen. Das ist ein Geschenk Gottes auch bei mir. Wir brauchen die Energie, die aus dem Weinstock kommt. Wenn wir uns ein Auto vorstellen, egal ob elektrisch oder Benzin oder Diesel, wenn da keine Energie in dieser Form vorhanden ist, kann es das beste Auto sein. Es fährt einfach nicht. Ohne Strom oder Benzin ist da nichts. Ne? Oder Diesel. Es kann das schönste Auto sein. Perfekt, vollkommen. Es kann der beste Mensch sein. Ohne Verbindung mit Christus ist nichts. Es bleibt die Frage, lebt Christus in mir? Bleibt in mir, sagt Jesus. Wie geschieht das praktisch? Ich bin ja immer ein Verfechter dafür, Gottes Wort wirklich ernst zu nehmen, weil wir haben nichts anderes. In Johannes 15, Vers 7 sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das kann man nicht voneinander trennen. Man kann nicht an Christus glauben, losgelöst von der Bibel, wie das heute manche versuchen. Es funktioniert nicht. Dann ist es ein anderer Jesus. Und dass die Gefahr besteht heute leider sehr stark, dass ein anderes Evangelium gepredigt wird. Das Wort Gottes ist entscheidend. Wir können nicht in Christus bleiben wollen und gleichzeitig seine Worte ignorieren. Bibel lesen, nicht nur, wenn Probleme da sind, regelmäßig. Wir haben erst schon aus Psalm 1 gehört, Verse 2 und 3, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Da ist genug Nahrung, da kommt genug Wasser, auch wenn es ringsherum Dürre ist. Da ist genug. Die zweite Säule des an ihm Bleibens ist Gebet. Ich selber habe manchmal auch so, ich denke, Gott sieht sowieso meine Gedanken, der weiß ganz genau, was in mir vorgeht, aber er möchte, dass ich mit ihm rede. Und wenn man, gerade wenn man ganz alleine ist, gar nicht mal so in der Gemeinschaft, wenn man ganz alleine ist und wirklich ehrlich betet, kommen Dinge aus einem heraus, die erstens Gott nur versteht, das kann meistens gar kein anderer Mensch verstehen, und es schafft wirklich eine herzliche Verbindung. Wenn ich dennoch Meinolf im Hinterkopf habe, die Eigenschaften Gottes, er lauert ja nicht auf meine Fehler, er will mir ja nichts Böses, er will mir ja helfen, er liebt mich ja von ganzem Herzen, dann merke ich, ich brauche Christus. Und wenn ich jetzt Bibel lese und bete, was folgt daraus? Dann soll ich auch versuchen, gehorsam zu sein. In Johannes 15, Vers 10 sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Stellt euch ein Kind vor, das sagt, Mama, ich liebe dich, und macht genau das Gegenteil, was die Mutter sagt, immer wieder. Ist das denn Liebe? Das kann man doch das Zweifeln kriegen, ne? Oder wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, und mache mit Absicht Sachen, die sie ärgert. Warum soll ich das tun? Natürlich nicht. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und wer Christus liebt, der wird sein Wort ernst nehmen. Wir werden darin niemals vollkommen werden. Wir bleiben Menschen, wir bleiben Sünder, aber wir haben eine neue Herzensausrichtung. Wenn wir hingefallen sind, wenn wir in Sünde gefallen sind, dann sollen wir da nicht liegen bleiben. Wir stehen wieder auf, wir bekennen unsere Sünde, wir gehen zurück zu Christus. Und da ist dieser eine Vers, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist nicht der böse Polizist, sondern das ist die liebevolle, ausgestreckte Hand. Und wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und lasst uns unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen. Da musste ich an den Fußballverein, was ihr vorhin gelesen habt, denken. Ja, es gibt vielleicht Gemeinden, die attraktiver sind, wo mehr passiert, wo mehr abgeht, was mehr Spaß macht. Lasst uns nicht unsere eigene Versammlung verlassen. Lasst uns selber mittragen und mitdienen. Die Gemeinde ist wichtig. Wir brauchen Ermutigung, Korrektur, Gemeinschaft. Wir brauchen auch Predigt und Lehre. Wir brauchen auch Brüder und Schwestern, die immer sagen, du pass auf, du gehst einen falschen Weg. Das kann unangenehm sein, aber es geschieht in Liebe und soll Segen bringen. Und die Frucht soll sich dann auch im Alltag zeigen. Zu Hause. Wie rede ich mit meinem Ehepartner? Wie behandle ich meine Kinder? Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Was ist auf Arbeit? Auf Arbeit kann es sehr schwierig sein, ich weiß das. Bin ich ehrlich? Kann man sich auf mein Wort verlassen? Wie denke ich über andere? Oder das Thema Straßenverkehr, immer wieder sehr beliebt. Was kommt denn aus meinem Herzen, wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt oder mich besiegt auf der Autobahn oder wie auch immer? Wie gehe ich mit Geld um? Bin ich habgierig oder bin ich dankbar? Bin ich kritikfähig oder muss ich immer Recht haben? Wie gehe ich mit Menschen um, die mir offensichtlich Böses wollen? Kann ich vergeben? Dieser Vers, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, ist in der Praxis unendlich schwer, aber das ist Frucht. Und diese Kraft dazu hat man nicht aus sich selbst. Hat man nicht. Frucht braucht aber auch Zeit. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Wenn man einen Weinberg angelegt hat, wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann ist da nicht nächsten Tag der ganze Weinberg voller Trauben. Das ist nicht so. Das wächst. Manchmal dauert das auch. Und Gott geht auch kleine Schritte mit uns, die uns nicht überfordern. Das ist nicht gleich fertig. Und was wir erst noch hatten in dem einen Lied, dass wir nicht zu groß von uns denken sollen. Manchmal, denke ich, sind sogar Fehler notwendig, damit wir so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Wenn ich weiß, dass mir viel vergeben ist, dann kann ich auch anderen vergeben. Wenn man weiß, ich bin selber nicht besser. Heiligung ist ein Prozess. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir aus Gnade gerettet und nur aus Gnade. Und wenn wir zwischendurch versuchen, Licht und Salz zu sein und in seiner Kraft, in der Verbindung zu ihm, diese Früchte wachsen lassen in uns, dass die Menschen es sehen und Gott darüber die Ehre geben. Das ist jetzt so der Abschlussgedanke. Es geht nicht darum, dass wir ein besonders gutes, angenehmes Leben führen. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben mit unserem Leben, aus Dankbarkeit dafür, was er für uns getan hat. Und das ist so dieser Unterschied zu dem heutigen Wohlfühl-Evangelium, was ganz gefährlich ist. Wir sollen mit unserem Leben Gott die Ehre geben und ihm danken, was er für uns getan hat. Und wenn die Menschen uns das ein bisschen anmerken, ein Stück, dann ist das gut. Und dann erfüllen wir auch unsere Aufgabe in dieser Welt. So, ich hätte jetzt noch ein paar Seiten, aber wir hören auf. Amen.